24 Berser People. And now in season 15. Presented by 3 Biggie. Ja, herzlich willkommen wieder zu 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 15 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, 3 Banken Generali KAG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 24. und letzter Gast in Season 15 ist Alois Wögerbauer. Seit 1998 in der Geschäftsführung der 3 Banken Generali Investment Gesellschaft in Linz, die Presenter der Season 15 im Börse People Podcast war, wofür ich Danke sage und jetzt Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio, lieber Alois.
Hallo, auch von mir.
Danke nochmal, wie gesagt, und ich freue mich, dass du da bist. Wir kennen uns ewig, aber nicht so lange wie dein erster Eintrag 1998 auf LinkedIn. Da hast du dich gleich eingetragen als Geschäftsführer der 3 Banken General Investment Gesellschaft. Ich denke, vor dem Geschäftsführer wird noch irgendwas anderes gewesen sein. Wie ist es mit dir losgegangen?
Es ging los im Jahr 1989, damals noch im Hause Oberbank in der Wertpapierabteilung. Das heißt, ich bin mit 20 Jahren nach der Matura direkt eingestiegen in das Berufsleben. Und auch direkt eingestiegen in das Wertpapiergeschäft.
War das also vom Tag 1. Der Schulzeit, entschuldigen, dass ich ins Wort falle, war das ein
Es war gegen Ende der Schulzeit klar, okay. Weil ich mit 18, 19 das Interesse und die Liebe für Wertpapiere entdeckt habe. Und ich bin damals aufgewachsen im oberen Mühlviertel, nicht unbedingt eine Metropole für Wertpapiergeschäft, und habe dann einfach sehr, sehr rasch entschieden, nach Linz zu gehen und habe dann eben mit 19 Jahren, also nach dem Bundesheer, im Aktiengeschäft begonnen. Und der Schritt in die Fondsgesellschaft, sprich von der Oberbank in die 3 Banken Generali Gesellschaft, war dann 1998.
Es war ja 1985, da warst du noch in der Schule, und 1989 waren die beiden besten Jahre. Du bist mitten in so einem Zwischenboom eingestiegen. Wird man da sehr rasch, fühlt man sich da unsterblich als junger Bub?
Nein, fühlt sich nicht unsterblich, aber man hat einen Denkfehler, den man im Laufe der Jahre abbaut. Als junger Bursche, und da kann ich mich noch sehr gut erinnern, hat man ja diese Arroganz oder diesen Übermut zu sagen, man muss doch wissen können, wo die Börse hingeht und was die Zukunft bringt. Und mit jedem Lebensjahr, und ich bin jetzt Mitte 50, weiß man,
Senior, ja.
Genau, wir wissen über die Zukunft relativ wenig. Das heißt, ich glaube, dass dieser Weg normal ist, dass man dann im Laufe von 30 Berufsjahren auch eine gewisse Demut lernt, was die Prognosefähigkeit am Finanzmarkt betrifft.
Ich war damals in diesem Jahr, deswegen habe ich dich das auch gefragt, zu unsterblich fast und habe durchaus auch Anlagefehler gemacht, aber mich längst wieder erholt. Aber das gehört, glaube ich, auch dazu, in einem langen Leben mit Zuneigung zur Börse. Lieber Alois, von diesem Jahr 1989 bis 1998, du hast das erwähnt, was waren deine Stationen im Wertpapierhandel und wie ist es dann zum KAG-Job gekommen?
Ich war nie im Handel. Ich war nie im Handel, ich habe nie gehandelt, bin auch immer noch kein Händler und kein Trader, das habe ich nie gelernt, nie gemocht, nie geliebt. Ich begann im Research, hat das damals geheißen, quasi Ausarbeitung von Analysen zur Unterstützung des Filialvertriebes, und bin dann 1994, also 5 Jahre später, in das damals sogenannte Oberbank Vermögensmanagement gewechselt.
Okay.
Das heißt von Research direkt in Asset Management. Und habe dann auch damals bereits begonnen, den ersten Aktienfonds des Hauses zu managen. Das war 1994. Ich kann mich noch an die erste Order erinnern. Gewisse Dinge prägen sich ein. Und ich habe damals um 20.000 Schilling, Siemens-Aktien gekauft.
Das ist riesig für einen Fonds. Ne?
War damals super stolz auf mich, wenn man dann 35 Jahre später 13 Milliarden Assets under Management hat, dann denkt man oft sentimental ein bisschen daran zurück.
Wahnsinn. Und wieso Siemens eigentlich? War das für den Österreich-Fonds mit internationaler Beteiligung? Oder
nein, das war ein globaler Fonds.
Ein globaler Fonds. Kannst du dich noch an deine erste persönliche Aktie erinnern, die du gekauft hast?
Da muss ich jetzt gestehen, da kann ich mich nicht mehr erinnern.
Kann ich dich nicht mehr erinnern. Du wirst dich aber sicher in der Fondsmanager-Zeit ans IPO von der Voestalpine
erinnern. Ja, genau.
Das war natürlich Local Hero. Ja. Habt ihr da fleißig mitgezeichnet?
Ja, wir haben immer gezeichnet, wenn wir geglaubt haben, dass es Sinn macht. Klarerweise waren wir bei Neuemissionen immer sehr interessiert, aber wir haben nicht alles gezeichnet, nur weil Österreich draufsteht.
Du bist seit 1998, jetzt sind wir bei dem Punkt Geschäftsführer, hast aber den Fondsmanager-Hut nie abgelegt. Sprech mal kurz über die drei Banken General Investment Gesellschaft selbst. Seit wann gibt's die und was war dann für dich die Entscheidung, hey, Geschäftsführung taugt mir?
Es gibt die Gesellschaft seit 1998 und der Name Drei Banken Generali kommt von der Drei-Banken-Gruppe, Oberbank, BTV, BKS und eben Generali. Das heißt, diese Gesellschaft wurde neu gegründet.
Also vorher war es ein Oberbankfonds zum Beispiel?
Vorher waren wir Teil einer Wiener Fondsgesellschaft. Das ist ein richtiger Neustart. Und von der grünen Wiese weg haben wir damals eine Fondsgesellschaft aufgebaut. Und die Idee war natürlich quasi von den Eigentümern zu sagen, wir managen jetzt die Gelder, die Kundengelder der Drei-Banken-Gruppe und teilweise auch der Generali. Und einige Jahre später ist dann eine schöne Fondsgesellschaft daraus geworden. Wir sind momentan auf Platz 5 in Österreich mit knapp 13 Milliarden Assets under Management.
Na, ganz großer Respekt dazu. Nochmal ins Jahr 1998. Das war eine Aktienwelt, die ein bisschen anders war als das, was man davor gelernt hat, weil die neuen Märkte, neuer Markt in Frankfurt, die E-Stack in Brüssel und so weiter ein bisschen das Tempo übernommen haben und die gelernten Pattern mit Brick and Mortar nicht mehr funktioniert haben. Genau zu deinem Start. Jetzt vermute ich, dass du eher der traditionelle Investor in Industrieunternehmen und so weiter bist. Wie ist das da gegangen damals mit der Selektion?
Es war mühsam natürlich, denn wie immer, wenn ein Segment läuft und man ist nicht dabei, dann wird man darauf angesprochen, klarerweise. Und mein Zugang war immer schon so, dass ich schon immer davon ausgehen wollte, dass ich Unternehmen prinzipiell verstehe und auch die Bewertung bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann. In dieser Phase neuer Markt war das dann nicht mehr gegeben. Wir waren, wenn ich es im Nachhinein flapsig formuliere, nach oben nicht dabei und nach unten nicht dabei. Und damit war es 2002 wieder okay.
Hast 2002 wieder okay und 2002 ist auch das Jahr, sage ich mal, da haben wir uns kennengelernt, da hast du den Österreich-Fonds gegründet. Ich habe auch einige Real-Money-Investitionen damals gestartet. Das habe ich ganz genau drin. Das war ziemlich zeitgleich und das verbindet auch natürlich. Und warum im Jahr 2002 da als Geschäftsführer damals sagt, jetzt machen wir den Österreich-Fonds und ich mache den selbst?
Wenn man zurückgeht in die Geschichte, dann war es eigentlich gar nicht primär im ersten Schritt meine persönliche Idee. Es war die Idee von Dr. Franz Gasselsberger, Generaldirektor der Oberbank, der damals auch mit einigen renommierten Herren, Leitl, Schentz, damals ÖMV und so weiter, die Idee gehabt hat, machen wir doch einen Fonds nur mit österreichischen Aktien, um ein Zeichen zu setzen für den Standort Österreich. Ich habe den Fonds dann selber gemanagt, weil ich mir gedacht habe, das passt auch zu meinem Naturell. Hatte dann schon die Idee, irgendwann nach einigen Jahren das abzugeben. Aber wenn das Spaß macht, warum soll man es abgeben? Und ich glaube, es tut einfach einem Geschäftsführer auch wirklich gut, auch selber ein Produkt zu managen. Man bleibt automatisch fit and proper, man wird nicht zum Theoretiker, sondern man kennt den Markt, man kennt die Systeme und man kennt auch die Rechtslage und darum macht es immer noch Spaß.
Und es war eigentlich rückwirkend gesehen ein genialer Startpunkt, weil es der Startschuss auch zur Jahrhundertrallye an der Wiener Börse bis Lehman war. Sprechen wir kurz über diese ersten Jahre. Was waren damals in einem extrem steigenden Markt für einen Fondsmanager die Chancen und Herausforderungen?
Nur damals war es letztendlich so, dass man nicht unbedingt jetzt die riesen Picks haben musste, um ganz ehrlich zu sein.
Man durfte nur kein Cash anteilen.
Man musste nur dabei sein, genau. Weil wenn der breite Markt läuft, dann ist das relativ leicht. Jetzt haben wir vielleicht eine andere Situation, aber da kommen wir später darauf zurück. Damals war es so, dass es ja einfach ein Statement war, das Produkt zu machen, denn man musste damals wissen, dass 10 Jahre vorher der heimische Aktienmarkt eigentlich dahin gedümpelt ist.
Null Entwicklung.
Das heißt, es war ja vom Zeitpunkt her eigentlich nicht logisch. Natürlich hat es dann super funktioniert, aber es war damals wirklich die Phase, wo der breite Markt gelaufen ist.
Und es hat auch politisch Körperschaftsteuersenkung und solche weiter durchaus Signale gegeben, die uns jetzt halt vollkommen fehlen, aber dazu kommen wir halt später. Irgendwelche Memories, besondere Aktien aus dieser genialen Zeit, aus dieser goldenen Zeit der Wiener Börse, wo du sagst, da habe ich Alpha erzeugen können in einem Markt, der sowieso steigt?
Aber das andere, da waren viele dabei, da waren auch skurrile Dinge dabei. Es war die Bett- und Wien-Zeit, an die man sich heute nicht mehr so leicht erinnert. Also da war vieles dabei. Es war sicher auch die Phase, wo quasi die Osteuropa-Fantasie extrem gelaufen ist. Wenn man heute daran denkt, dass damals eine Raiffeisenbank international bei 110 oder 115 Euro gestanden hat.
Ja, kurz schon, hat wenige Monate gedauert.
Wenn man sich den Kurs heute anschaut und so weiter. Das heißt, damals war die Story letztendlich schon eine klare Osteuropa-Story. Und das waren auch dann die Aktien, die den Markt am meisten getrieben haben.
Mhm. Ja, dann blicken wir mal in die weniger schöne Phase der Nullerjahre, Lehman und Folge. Was hat das mit euch gemacht, mit Info gemacht, mit dir persönlich?
Mir persönlich relativ wenig. Wir haben abseits jetzt von Österreich damals eines gelernt und das haben wir auch dann geändert. Wir mussten lernen, dass Liquidität ein extrem hohes Gut ist und das habe ich auch bis heute nicht abgeleckt. Denn damals gab es schon auch Produkte im Anleihebereich, strukturierte Produkte, die dann einfach nicht mehr handelbar waren. Und das Schlimmste, was einem Börsianer passieren kann, dass der Kunde sein Geld will und ich sage dem Kunden, nett, aber ich komme nicht raus. Ja. Das ist aus meiner Sicht Worst Case und seit dem Zeitpunkt ist mir Liquidität einfach wichtig, weil wir als Asset Manager, wir haben ja immer ein Problem. Wir haben ja unsere Emotionen meistens im Griff, aber wir haben nicht die Emotionen der Kunden im Griff. Und wenn der Kunde raus will, auch wenn ich selber sagen würde, tu es nicht, aber ich muss immer wissen, dass es nicht unser Geld ist. Und wenn der Kunde nervös wird, dann will er seine Voranteile rücklösen und dann muss ich meine Assets liquidieren. Und das war für mich damals die große Lernkurve, dass Liquidität einfach bei jeder Entscheidung auch ein wichtiger Punkt ist.
Und man muss auch fairerweise sagen, die Handelsvolumen an der Wiener Börse haben sich gegenüber 2007 nie wieder auch nur annähernd erholt. Nein. Und gerade jetzt sind wir in einer ganz komischen Situation, wo wenige Werte noch einen Umsatz haben und die meisten gar keinen mehr, unter Anführungszeichen. In den Nullerjahren war auch noch eine CEFA-Ausbildung bei dir, eine legendäre Saison, wo ich schon die Alex Baldessarini als Gast gehabt habe. Mein lieber alter Kumpel, der Rudi Zipfelmeier, liebe Grüße, war dabei. Natürlich auch an die Alex. Der Jörg Meyer hat unlängst drüber gesprochen. Alle erwähnen dich. War schon leibend, oder?
Ja, war eine coole Truppe. Wir waren damals immer von Donnerstag bis Samstag in einem Wiener Hotel kaserniert. Wir hatten auch am Abend dann Ideen, uns zu beschäftigen. Also das war schon eine sehr intensive und sehr schöne Zeit, ja.
Wie ist denn da das Fondsmanagement gelaufen? Hast du mit Kollegen telefoniert oder hast du vom Hotel aus geordert?
Nein, das gedacht. Also wenn ein Geschäftsführer drei Tage abwesend ist und es wäre ein Problem, dann wäre die Firma völlig falsch gebaut. Also das war nie ein Problem. Es gibt immer eine Mannschaft dahinter und das war nie das Thema.
Ich verletze jetzt meine eigene Podcast-Strategie und gehe dann in der Zeitschiene noch irgendwann wieder zurück. Erzähle jetzt mal den Österreich-Fonds mit dir gemeinsam weiter und möchte in die 10er Jahre gehen. Ja, Staatsschuldenkrise, Zinsen werden immer weniger und gehen dann irgendwann einmal sogar unter Null, was ja eigentlich kein schlechtes Szenario für Aktienveranlagungen war. Sprech mal kurz über die 10er aus deiner Sicht, bitte.
In den 10er Jahren war sicher dann ein Thema, dass die Immobilienaktien wieder einen Rebound gemacht haben nach schwierigen Phasen in der Lehman-Pleite. Natürlich war in den 10 Jahren das Umfeld im Rahmen der Euro-Krise, Italien-Krise, dann auch wieder ein doch sehr spezielles. Aber die 10 Jahre waren in Summe gesehen eigentlich für die Wiener Börse ein durchaus gutes Umfeld.
Und Covid dann am Beginn einer neuen Dekade, auch da irgendwelche spontanen Memories. Man war ja schon Lehman gestärkt irgendwie, aber das war doch was anderes irgendwie, ne?
Also Covid war für mich schon auch eine spezielle Situation. Das war sicher in meiner Funktion als Geschäftsführer die schwierigste Zeit, aus einem ganz einfachen Grund. Bei Lehman haben wir ja verstanden, was passiert ist. Die Amerikaner haben Schrott verpackt und exportiert und das ging halt dann schief. Ja. Aber das haben wir verstanden. Und die Lehman-Phase war ja nie eine Wirtschaftskrise. Es war immer nur eine Immobilien- und Bankenkrise. Das ist der große Unterschied. Und ich kann mich an die ersten Tage und Wochen der Covid-Phase erinnern. Ja, eine Pandemie kam in meiner Ausbildung nicht vor.
Das heißt, in meiner auch nicht.
Damals,
aber auch Lehman ist nicht vorgekommen.
Ja, aber Lehman war wenigstens Teil unseres Universums. Ja. Aber die ersten Wochen, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt steht die ganze Welt still, das war schon sehr speziell. Glücklicherweise haben sich die Märkte dann relativ rasch wiederholt durch viele Notenbankaktivitäten. Aber wenn ich so ein Ranking machen müsste, so im Nachhinein, dann war in der Verantwortung einer Geschäftsführung die ersten 2 Wochen Covid waren aus meiner Sicht noch intensiver als das Lehman-Umfeld.
Ja klar, das ganze HR-Thema, das Arbeitsplatzthema, Cybersicherheit und alles Mögliche. Ja, das wie auch immer, ja. Gehen wir ins Jahr 2024 noch mit der Weitererzählung vom Österreich-Fonds, dann möchte ich gerne auf die KAG gesamthaft blicken. Wir haben es beide schon mehrfach erwähnt, es ist momentan nicht so leicht mit österreichischen Aktien, weil die Volumina in den indexfernen Werten traurig sind. Und wir noch dazu ganz wenige Werte haben, die den Index tragen. Und dann gibt es ja auch noch das Investmentfondsgesetz, wo man die Gewichtung nicht nachfahren kann. Ja. Ein paar eigene Worte zum Status quo für einen Asset Manager, der Volumen hat in Österreich derzeit.
Schwierig, um ganz offen zu sein. Wir haben auch bei uns im Haus die Österreich-Gewichtung in den letzten 2-3 Jahren massiv reduziert. Das heißt, wir haben uns ja eigentlich in den globalen Mandaten weitgehend zurückgezogen. Einfach aus dem Grund, weil wir auch eine gewisse Handelbarkeit brauchen, die einfach nicht gegeben ist. Und insofern hat sich das Thema schon sehr stark verkompliziert. Ich kenne auch viele Kollegen, wo man ein bisschen so in Kontakt ist und Kollegen aus dem Ausland, die schauen sich Wien teilweise gar nicht mehr an, weil sie einfach nicht handeln können. Dann haben wir die Situation, dass natürlich die Zusammensetzung des Index eine normale Portfolio-Diversifikation erschwert. Wir haben mit 20% die erste Bank, die man im Fondsgesetz nur mit 10% kaufen kann. Das heißt, wir haben hier unsere Position verändert. Wir haben unseren Homebuys massiv reduziert. Wer mich kennt, weiß, dass das keine ganz einfachen Schritte gewesen sind. Aber man muss es zur Kenntnis nehmen. Und vielleicht eine Anekdote, die auch meine Meinung verändert hat. Ich komme zurück auf diese Phase 2002, wo wir diesen Fonds gegründet haben. Und damals gab es eine PowerPoint-Präsentation, wo drauf gestanden ist, was die Idee dahinter ist. Mhm. Kapitalmarktstärkung, Zeichen setzen, Bildung verbessern, Politik auffordern und so weiter. Und ich habe dann beim Aufräumen vor 2 Jahren diese Präsentation wiedergefunden, im Jahr 2022, sprich 20 Jahre später. Und es hat mich dann schon auch verändert, denn ich habe das gelesen und habe dann einfach sehr klar erkannt, es hat sich in 20 Jahren nichts verändert. Wir haben in 20 Jahren kein einziges Ziel erreicht. Der Markt ist nicht liquider geworden, die Politik hat keine Idee für den Kapitalmarkt. Die Breite des Marktes ist weniger geworden und da muss man halt irgendwann auch die Konsequenzen ziehen. Und ich glaube, es fehlt auch in Österreich eine andere Diskussion, die man da auch einfach ansprechen muss. Wir haben ja diesen globalen Vergleich. Natürlich haben wir in Österreich dann immer die Idee, es muss immer wer anderer schuld sein. Ja. Das ist so. Aber das Problem der Wiener Börse ist aus meiner Sicht nicht der Finanzminister. Ja, hätte man vieles besser machen können. Egal jetzt. Aber was mir momentan völlig fehlt, ist einfach auch die Erkenntnis, dass es einfach auf Unternehmensebene brutal viele Enttäuschungen gibt. Die gehen von A bis Z, von Agrana bis Zumtobel. Wenn man sich die 10-Jahres-Charts anschaut.
Die zwei haben jetzt den Pech mit A und Z, weil da könnte man viele mehr nennen. Genau. Lassen wir jetzt weg, aber ich glaube, sie
aber die Liste ist schon relativ lang. Da gehört eine Lansing dazu, eine AT&S, eine Kapsch, eine Pira Mobility. Und was ihr auch einfach fehlt, ist das Verständnis für den Kapitalmarkt. Und man darf eines nicht übersehen. Also wenn ich wieder zur Gesellschaft komme, ja, wir haben ja globale Mandate und wir haben halt den Vergleich, wie globale Firmen kommunizieren. Und insofern, glaube ich, ist das schon noch ein Punkt, der aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig diskutiert wird aktuell.
Ein wichtiger Punkt, ich lasse den jetzt mal so stehen, es ist der Status quo im Q4 2024, hört man von vielen Seiten auch von deinen Kollegen und ja, es bleibt zu hoffen. Also ich fühle mich schon langsam als einer der Letzten mit Homebias, du warst auch immer so ein Verdächtiger in diese Richtung. Oberösterreich ist ein starkes Land, auch von der Aktionärskultur, vielleicht das stärkste Bundesland in meiner subjektiven Wahrnehmung, war früher bei etlichen Veranstaltungen da. Wie geht es den Aktionären? Du hast sicher zu einigen Kontakt bei Veranstaltungen.
Die Frage ist relativ klar zu beantworten. Nicht gut.
Aber sie geben nicht auf.
Weil letztendlich in den letzten 10 Jahren bei kaum einem Unternehmen echter Mehrwert geliefert wurde. Insofern ist auch dort die Frustration relativ groß. Und es hat sich auch eines noch verändert und das wird auch ein bisschen unterschätzt. Also nochmals, wir haben ja in der Regel globale Mandate. Österreich ist ja eine kleine Nische bei uns im Haus. Aber in Summe sind es ja globale Mandate. Und ich kann mich immer noch erinnern an viele Präsentationen mit Stiftungsvorständen, mit vielen Unternehmern, die damals es immer sehr gern gesehen haben, dass wir auch wenige Aktien in die globalen Portfolios beimischen. Das hat sich gedreht. Also mittlerweile muss man argumentieren, warum man einen Österreicher hat, wodurch die US-Börse so gut läuft. Das heißt, vom gern gesehenen Home-Bias ist man in eine defensive Position gekommen, wo man dann erklären muss, warum man denn diese Aktie hat. Und dadurch ist, glaube ich, der Markt, und das sage ich auch in dieser Härte, schon in einem gefährlichen Kreislauf drinnen, der nicht morgen enden wird.
Ja, und viele Researcher, und du kommst ja auch aus dem Research, sprechen eine Catch-up-Möglichkeit an, aber natürlich müssten dann halt die Guidances nachhaltiger sein als das, was man zuletzt gehört hat, ne? Muss man mal sagen, weil wenn dann immer wieder Enttäuschungen kommen, ist es natürlich schwierig. Lieber Alois, danke für diesen langen Exkurs jetzt zum Österreich, wo ist natürlich in diesem Podcast hier zu erwarten gewesen, höchstwahrscheinlich, dass ich diese Fragen stelle. Aber zeichnen wir die Gesellschaft selber, die drei Banken General Investment Gesellschaft mal größer. Was ist das Profil deiner KAG? Was würdest du als die Stärke der KAG, welche Kategorien und so weiter sehen? Worauf bist du besonders stolz?
Die Stärke ist sicher, dass wir auch in unserem Slogan immer drinnen haben, Mut zur Meinung. Das heißt, wir haben auch eine Meinung.
Kann ich unterstreichen, solange ich dich kenne.
Ja, natürlich muss man auch dann die Grenzen kennen, haben wir auch schon besprochen. Natürlich braucht man dann auch quasi Linien, dass man nicht zu aktiv wird, aber wir haben klarerweise Mut zur Meinung. Unsere zweite Botschaft ist immer auch, dass unsere Strategien sehr transparent sind und sehr, sehr einfach zu verstehen. Also wir wollen schon, dass der Anleger weiß, was er bekommt. Und der dritte Punkt ist auch der, dass wir natürlich schon auch eine regionale Präsenz haben. Bei uns kennen die Spezialverkunden den Geschäftsführer und den Fondsmanager. Das kann ein globales Haus so nicht bieten. Und dennoch haben wir unsere globalen Netzwerke und ich glaube, das wären so die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale.
Wie geht's dir eigentlich mit aktiv versus passiv? Du bist einer der wenigen Gesichter, wo man sagt, ah, den kenne ich. Das ist der Bürgerbauer, das ist der Mateka. Viel mehr kennt man nicht mehr. Da hat es doch einen klaren Shift in Richtung passive Investments, vor allem bei den jungen Leuten gegeben. Wie geht man als KAG damit um?
Man muss sich dem stellen, also in mehrerer Hinsicht. Also persönlich sehe ich es entspannt, weil der Markt ja groß genug ist. Wir setzen auch selber viele passive Fonds ein in unseren Strategien. Wir haben sogar Dachfondskonzepte, wo wir nur ETFs kaufen. Und wir haben auch im Haus eine Schiene aufgebaut, im Jänner diesen Jahres, wo wir so semi-aktiv, semi-passiv unterwegs sind und Indizes quasi bis zu einem gewissen Grad als Messlatte hernehmen und dann dementsprechend auch sehr indexnahe investieren. Das heißt, ja, man muss sich hier weiterentwickeln. Der klassische ETF mit 10 Basispunkten, den wird es in Österreich nicht geben. Also der Markt ist aufgeteilt, das sind die wenigen Global Players. Aber auch wir haben unsere Produktpalette quasi angepasst und auch verändert. Aber das ändert nichts daran, dass man auch hier mit ETFs eine aktive Strategie bauen kann, denn die wahre Aufgabe ist ja auch Asset Allocation zu betreiben, gerade bei so Mischfonds. Insofern glaube ich, es ist Platz für beide, aber klarerweise der Wettbewerb ist da sehr intensiv.
Ich möchte jetzt noch zwei Medienformate ansprechen. Einmal ein eigenes, das Fondsjournal, das wird monatlich publiziert. Da tut sie euch, ich gebe selbst Medien raus und sage mal, da tut sich relativ viel an. Was ist da die Strategie dahinter?
Also Strategie, da gibt es keine spezielle Strategie. Die Strategie ist mit möglichst einfachen Worten und verständlichen
Leitlinien und Leitplanken.
Genau,
und
mit so verständlichen Formulierungen der Öffentlichkeit oder dem Kunden oder dem Vertriebskollegen oder den Vertriebskolleginnen einfach zu sagen, was wir denken und warum. Im Prinzip ist es eine monatliche Information, wo wir sagen, ein Update, was tut sich denn auf der Welt? Aber wie schon erwähnt, in möglichst einfacher Übersetzung, keine Analysen. Wir arbeiten hier eher mit Interviews und Monatskommentaren und insofern ist es ein Update einmal im Monat.
Dann baue ich da ein Call to Action ein. Das ist ein Gratis-Produkt. Jeder kann es über die Homepage beziehen und den Link dazu werde ich in den Shownotes bringen und ich nenne das mal eine Empfehlung. Und das Zweite, was ich ansprechen wollte, ist im Deutschen Börsenradio bei meinen Kollegen Peter Heinrich, Andi Groß, bist du regelmäßig zu Gast, nämlich wirklich regelmäßig und ich habe, glaube ich, alle Folgen gehört und man kann so eine schöne Zeitreise da auch irgendwie mitmachen, werde ich auch verlinken. Hast du manchmal ältere Folgen von dir selbst angehört auch? Was ist immer spannend, was man vor 2 Jahren gesagt hat.
Habe ich zuletzt nicht gemacht. Das Einzige, was ich immer mache, ich bin auch oft Referent bei Kundenevents. Und wenn man vielleicht vor 3-4 Jahren mal dort war, dann macht es schon Sinn, sich die PowerPoint-Folien nochmals anzusehen, um auch vielleicht dann ganz ehrlich oder mit einem gewissen Augenzwinkern darauf einzugehen. Eine meiner großen Thesen, und das habe ich nicht vergessen, war auch bis in das Jahr 2020, dass wir in der Eurozone keine Zinswende sehen werden. Mhm. Ja, es kam anders durch Corona, Russland und so weiter.
22 war Wahnsinn dann, ja. Ja,
aber das muss man halt dann auch einfach ansprechen und sagen, ja, da haben wir uns geirrt, zwar kollektiv mit allen anderen am Markt.
Macht auch nicht besser, ja, aber trotzdem ein bisschen.
Aber jeder weiß, dass eine treffsichere 100% Prognose nicht realistisch ist.
In meiner persönlichen Wahrnehmung warst du einer der ersten und lautesten, der auf den Megatrend Sachwerte in den Nullerjahren, in 10er Jahren, Entschuldigung, 10er Jahre kommen wir wieder, nachdem die Zinsen eben so runtergegangen sind, hingewiesen haben und das durchgezogen hat und damit auch richtig gelegen ist. Wie sieht es jetzt deiner Meinung nach mit Sachwerten aus?
Also hat sich wenig verändert. Also die Idee war ja immer zu sagen, Sachwerte sind kein Timing-Produkt, sondern Sachwerte sind ein Must-Have-Bestandteil eines Portfolios. Es gibt dann Jahre, wo man gut verdient, es gibt Jahre, wo man weniger verdient, weil vielleicht die Nasdaq gut läuft, aber mehr denn je sind Sachwerte Teil unserer Strategie. Gold, da halten wir seit Jahren die Treue. Das war nicht jedes Jahr richtig. Klarerweise, heuer hat's wieder Spaß gemacht. Aber diese Grundidee zu sagen, dass vielleicht 10-15% eines Portfolios mit Sachwerten bestückt sein sollten, die ist mehr denn je Basis unserer Überzeugung.
Dann interessiert mich auch noch die Anleihenseite. Da war ja jahrelang kein wirkliches Motiv da aufgrund der zu erwartenden Verzinsungen. Es hat Gewinne gegeben natürlich auf dem Altbestand, die weit über Pari gegangen sind. Ja. Habt ihr dann einen stärkeren Inflow gemerkt, nachdem es ein neues Zinsniveau gegeben hat, dann im 22er Jahr EFF?
Ja, definitiv. Ja. Weil man wieder in die Rechenbarkeit gekommen ist. Ja. Und man kann dann wieder auch dem Anleger letztendlich eine Botschaft mitgeben, welche Ertragserwartung auf 5 oder 6 Jahre möglich ist. Wir haben dann auch sehr viele Laufzeitenfonds emittiert, wo man einfach ein Laufzeitenband 5 oder 6 Jahre in eine Fondshülle verpackt mit sehr schönem Volumenserfolg. Und die Portfoliokonstruktion ist wieder einfacher geworden, weil wir wieder eine Asset-Klasse zurückbekommen haben. Und das Schöne an diesem Anleihebereich ist ja auch, dass es auch dort ja Subsegmente gibt. Es gibt hochspannende Hybridanleihen, auch in Österreich, ohne hier Namen zu nennen. Es gibt den Hochzinsmarkt, also Anleihen mit schlechteren Bonitäten. Es gibt Emerging Markets mit attraktiven Renditen. Und dadurch sind Anleihestrategien wieder wichtig und bei uns im Haus, also wenn man diese 13 Milliarden aufteilt, dann sind das heute etwa 50% in Anleihen, etwa 45% in Aktien und etwa 5% in dieser Gold-Ecke. Und das denke ich, ist für in der Durchschnittsrechnung eine ganz vernünftige Allokation.
Jetzt bin ich noch neugierig, diese 50%, die Hälfte von 13 Milliarden in Anleihen. Wie war das noch vor 10 Jahren, circa, so ungefähr, nur Daumen mal Pi?
Vor 10 Jahren müsste ich jetzt nachschauen, aber schätzen würde ich jetzt so bei etwa 65-70%. Also die Aktienquoten sind von 2011, 12, 13 bis jetzt deutlich nach oben gekommen. Wir waren vor 10 Jahren so etwa bei 25%, 30% sind jetzt bei 45%. Tendenz so eigentlich eher steigend, aber das ist auch die Botschaft von uns allen, dass das Aktien letztendlich für die längerfristige Vorsorge sowieso ein Pflichtbestand sind.
Jetzt möchte ich nicht den allzu großen Zeitstempel draufknallen auf diese Folgen, weil sie sollen ja haltbar sein, aber trotzdem kommen wir im November 2024 Aufnahmezeitraum nicht ganz an den Wahlen vorbei, die weltweit stattgefunden haben, natürlich mit einer wichtigsten Wahl für die Equity Markets international, die US-Wahl. Hat das an deinen längeren Leitlinien irgendwas markant verändert oder kann man mal bitte da eigene Worte dazu? Ich bin neugierig.
Nur ganz im Gegenteil. Wir waren ja darauf vorbereitet. Wir gingen davon aus, dass Trump gewinnt. Die Wettquoten waren immer eindeutig. Diesen Wettlauf, der medial gezeichnet wurde, habe ich so nicht gesehen. Wir haben derzeit etwa 70% unserer Aktien in den USA im Dollar. Das hatten wir auch vor der Wahl schon. Und wir haben etwa 10% in der Eurozone. Und davon dann nochmal einen Teil davon, einen kleineren Teil in Österreich. Das heißt, wir waren darauf vorbereitet und als Asset Manager, das ist mir ganz wichtig, geht es nicht darum, was man sich selber wünscht oder in welchem Lager man persönlich auch stehen mag. Es geht darum, dass man das macht, was die beste Performance wahrscheinlich bringt. Und das ist auch unsere Auftragslage. Und ich glaube schon, dass diese Trends sich fortschreiben werden. Amerika wird gut performen, Dollar wird eher stärker sein. Und Österreich, Deutschland geht ökonomisch auf keine leichten Zeiten zu. Das heißt, hier hat sich schon vieles verändert und ich glaube, dass die Wahl von Trump viele Trends, die schon im Entstehen waren, jetzt nochmals dynamisieren.
Was man auf jeden Fall merkt, dass in europäischen Medien durch die Wahl von Donald Trump, die Wiederwahl nach einer Pause, die Standortprobleme stärker thematisiert werden. Hoppla, da wird es noch kälter bei uns, wenn es dort. Ja. Genau. Gut, lieber Alois, wieder so eine Folge, wo ich stundenlang weiterreden könnte. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer, die haben eh schon ein Gefühl dafür, was das für Folgen immer sind. Abschlussfrage komme ich schon. Wir haben über viel gesprochen. Fahrt wird das sicher nie in diesen Zeiten, die eigentlich gefühlt immer schneller werden. Aber was ist das, was dir an dem Job nach wie vor taugt? Und ich weiß, dass das der Fall ist.
Es sind zwei Dinge. Zum Ersten ist kein Tag wie der andere. Man fährt jeden Tag ins Büro, muss davon ausgehen, dass irgendetwas passiert, was man am Morgen noch nicht kannte. Es können sein Unternehmensmeldungen oder was auch immer. Und gerade so eine Woche wie die US-Wahl ist dann schon intensiv, aber auch super spannend. Und das Zweite, was mir noch wichtig ist, wir alle sind ja aufgrund unseres Jobs dazu gezwungen, immer zu wissen, was auf der Welt passiert. Und die Welt ist groß und geht von USA bis China und Europa und so weiter und Rohstoffe und. Und davon profitiert man, glaube ich, schon auch als Mensch. Wenn ich den Job jetzt weglasse, dann ist es schon einfach, glaube ich, gut zu wissen, was auf der Welt passiert. Und dadurch mache ich das immer noch sehr, sehr, sehr gerne und ich denke, es wird auch so bleiben.
Und da sind die Börsen ja der beste Job dazu, weil man laufend am Laufenden bleibt. Ja, lieber Alois, danke für den Besuch. Danke nochmal für die Season. Und an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Das war die Season 15 der Börse People Serie. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Auch von meiner Seite. Tschüss und alles Gute.
Wunderbar. Danke. Ciao.